Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen kleinen Folge unseres Podcastes Transformatorische Bildung. Heute wird es wieder um Bildung gehen, wie immer, aber mit Schwerpunkt auf den schönen und auch etwas anstrengenden französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan. Und es geht heute insgesamt um ein Interview, wo es im weitesten Sinne um verschiedene Themen geht, aber vor allen Dingen auch um Suchterfahrung, Drogen, Alkohol. Genau, und wie immer kann ich das nicht alleine machen, sondern habe mir den Oliver eingeladen, der mir dabei ein wenig helfen wird und genau auch was über das Interview erzählen wird und über seine Hausarbeit. Genau, und dann fang doch mal an, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du und was ist der Sinn des Lebens und des Universums und ist 42 eigentlich die Antwort auf alles?
Ja, hallo Tim. Hm? Genau, ich bin der Oliver, ich studiere hier auch an der Universität zu Köln Lehramt, habe jetzt mein erstes Bildungswissenschaften-Modul belegt und da muss man ja auch immer ein Seminar dazu wählen. Da habe ich mich für das Seminar Bildung und Transformation entschieden, weil ich es eigentlich sehr interessant fand und auch dieser Grundgedanke mit den narrativen Interviews, der hat mich sehr angesprochen und habe mich halt im Sinne meiner Hausarbeit mit dem Lacan beschäftigt, ja.
Du hast gesagt, du hast dich entschieden. Hast du dich entschieden und wurdest du clipsmäßig entschieden?
Ich habe mich entschieden. Tatsächlich habe ich mich entschieden, ja.
Okay.
Meine Freundin hatte gemeint, das hört sich super trocken an. Ich habe gesagt, nee, das hört sich interessant an. Das machen wir.
Sehr schön, genau, ja. Ja, dann wirst du danach noch was dazu sagen, wie es denn war. Machen wir zum Schluss des Interviews hier zwischen uns ein kleines Fazit. Genau, wir machen wie üblich so ein bisschen erst Theorie und dann machen wir Empirie. Sag, kannst du so ich habe das ja kurz gesagt, in zwei Sätzen, wie würdest du sagen, worum geht's in dem Interview, damit wir das kurz vorweg haben?
In dem Interview geht's um eine junge Frau, die kokainsüchtig geworden ist und die erzählt kurz von ihrer Kindheit und wie sie in ihren ersten Kontakt mit Kokain gekommen ist, bis dann halt hin zu dem Punkt, wo sie gemerkt hat, dass sie eine Therapie machen muss und dann auch über den Verlauf der Therapie in der Klinik.
Genau, das sind die Themen. Es geht auch um so, wie würdest du das nennen? Sexuelles?
Sie hatte eine Zeit lang eine mehr oder weniger Beziehung zu einem ehemaligen Drogendealer und hat da halt auch sexuelle Gefälligkeiten gegen dann Kokain getauscht, um so ihren Konsum.
Genau.
Ja.
Genau, also das ist so eine Kombination, Alkohol, Drogen spielen eine Rolle und eben auch diese ganze Frage, wie das mit Sexualität ist und wie das auch ineinander greift. Genau, und das werden wir dann diskutieren und besprechen. Ist also erstmal kein schönes Interview, aber schön ist, dass sie einen Weg rausgefunden hat. Das ist ja immer sozusagen das Entscheidende. Wie ist diese Veränderung oder Transformationsprozess, der hier sozusagen stattgefunden hat? Genau, das gucken wir uns gleich an. So, jetzt hast du dich mit dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan auseinandergesetzt. Kurz, was noch wichtig ist, Lacan, würde ich sagen, hat seine Stärken vor allen Dingen so im Bereich, sagen wir mal, Kulturtheorie oder sowas in die Richtung. Also es gibt sicherlich ganz viele Aspekte, die man in anderen Bereichen mit thematisieren müsste. Also es geht hier auch um Klinikaufenthalte, es gibt auch Medizin, die dabei ist. Das werden wir hier im Seminar also im Podcast logischerweise nicht machen. Das wollte ich nur immer zu Anfang sagen. Das ist eine spezifische Perspektive, mit der man bestimmte Sachen sieht und andere nicht sieht. Genau, dann fang mal an. Was war eigentlich so für dich so der Grundgedanke, wieso du überhaupt gesagt hast, Lacan?
Tendenziell fand ich die Theorie halt sehr interessant und auch dieser metaphorische Spiegel, also es ist ja die Spiegeltheorie und der Ursprung darin ist ja diese jubilatorische Geste von Kleinkindern, die sich zum ersten Mal im Spiegel sehen und was dann halt der Ursprung der Selbstidentifikation ist. Und das ist, finde ich, metaphorisch ein super schöner Ansatz, um so eine Theorie erstmal aufzustellen. Und deswegen fand ich die halt von Anfang an sehr interessant.
Genau, und an einer Stelle kommt Spiegel im Interview auch wortwörtlich vor, ne?
Ja, genau, an einer Stelle sagt sie dann, dass sie wortwörtlich den Spiegel vorgehalten bekommen hat. Soll ich schon erzählen, wo das nachher war, oder machen wir das dann?
Also später? Müssen wir jetzt inhaltlich nicht eingehen, aber von einem Film, also logischerweise, genau, also nicht von einem echten Spiegel. Und das macht sozusagen hier diese Sache aus, ne? Und jetzt ist so der Klassiker, also man kann ja diese mit Lacan immer diese Trias sich angucken. Also wir haben sowas wie das Imaginäre, was im Spiegelstadium sozusagen entsteht oder das, wo die Grundlage dafür durch das Spiegelstadium beschrieben werden kann. Dann haben wir das Symbolische, die Sprache. Und dann haben wir noch das Reale, das ist immer so ein bisschen schwierig, dass das, was nicht dabei ist. Und das Schöne ist, bis zum gewissen Grade lassen sich diese Begriffe auch den verschiedenen Phasen mit bei Lacan auseinander sozusagen so zuordnen. Sehr vage, das ist mir klar, dass es immer gleichzeitig ist, ist eben die erste Phase, wo er sozusagen das Spiegelstadium sich damit auseinandersetzt, beziehungsweise für mich ist der wichtigere Begriff der der Identifikation. Dann kommt in den Mitte der 1950er Jahre bis Mitte der 1960er Jahre, so die Sprache wird dann relevanter und dann zum Schluss der späte Lacan das Reale. Genau, dann fangen wir an. Was müssen wir sozusagen über das Spiegelstadium oder die Entstehung des Imaginären oder des imaginären Ichs sozusagen verstehen, damit wir da so ein paar Sachen haben?
Ja, genau. Also hauptsächlich bezieht sich das auf die Konstitution des Ichs und geht halt zurück ursprünglich auf diese jubilatorische Geste von dem Kleinkind. Und da kann es zum ersten Mal über diese Reflexion seine Selbstidentifikation quasi erleben. Und man bildet dann halt quasi das Ich oder das Je, wie er im Französischen sagt. Und dann gibt es noch ein Ideal-Ich, was er im Französischen als Moi dann quasi bezeichnet. Und diese zwei unterschiedlichen Ichs, das Ich und das Ideal-Ich, die stehen halt immer in einem sehr dynamischen Wechselwirkung miteinander. Und das Ideal-Ich, das bezieht sich halt quasi auch noch auf die ganzen gesellschaftlichen Normen und Ansprüche oder so, denen man gerecht werden will. Und man sieht sich dann halt als eine vollkommenere Version von sich selbst.
Genau, und dann fangen wir noch mal kurz an. Also diese jubilatorische Situation oder Funktion. Also das Kind, was sozusagen, nehmen wir jetzt prototypisch, das erste Mal vom Spiegel steht. Gibt so jetzt nicht, aber nehmen wir das mal so an. Und was sich selber sozusagen im Spiegel sieht. Aber, jetzt habe ich schon sprachlichen Fehler gemacht, in diesem ersten Moment erkennt es eben noch nicht sich selber, sondern es ist sozusagen, es sieht dort jemand gegenüber und jetzt fängt sozusagen dieser Identifikation an. Und Identifikation ist definiert als durch die Aufnahme eines Bildes entstehende Veränderung beim Subjekt. Genau. Was wolltest du noch zum...
Ja, ich habe die ein oder andere Sekundarliteratur dazu auch gelesen, wo dann die Leute gesagt haben, dass es erstmal verschiedene Bewegungen ausprobiert bei sich selbst und dann die Bewegungen ja quasi im Spiegel folgen und durch diese Veränderung dann quasi diese Identifikation aus der Reflexion dann entstehen kann.
Genau. Und Reflexion ist nicht Nachdenken, sondern ist wirklich...
Ne? Ja, in dem Sinne ist es tatsächlich Reflexion, ja.
Genau, es wird tatsächlich reflektiert in dem Moment. Aber, und das ist das Entscheidende, das Kind steht vor dem Spiegel, ne, und ich mache jetzt hier gerade so Gesten, die ZuhörerInnen nicht sehen können. Ne, ich wackel hier mit den Armen und so weiter. Aber da sind natürlich auch diese Fehler drin. Also das heißt, ne, wenn ich hier den rechten Arm hebe, dann hebt im Spiegel die Person den linken Arm, Seiten sind vertauscht. Und also sowas wie die Vorstellung einer Ganzheit einer Gestalt, das macht die Attraktivität des Bildes aus, dass im Bild diese Ganzheit ist, die es auf Ebene des Körper der eigentlichen Erfahrung, könnte man vielleicht auch vorsichtig von bestimmten Aspekten des Realen sagen, da ist eben diese Ganzheit noch nicht dabei. Und das macht dieses Bild als ein Idealbild so attraktiv. Genau. Ergänz mal noch was, wenn du noch was hast.
Ja, bei dem Ideal-Ich, oder ich habe auch irgendwo in der Sekundärliteratur gelesen, dass sich der Mensch von Anfang an quasi unvollständig fühlt und das Kind halt quasi da am Anfang zum ersten Mal diese Vollkommenheit dann quasi bekommt, aber bei der Bildung des Ideal ist, durch diese ganzen Erwartungen von der Gesellschaft oder irgendwas anderes, dann halt diese Selbstzweifel wieder zurückkommen.
Genau, da sind zwei Aspekte, ne, dabei. Also auf der einen Seite ist das so in der Anthropologie der Mensch als Mangelwesen.
Ja, genau.
Das also er ist nicht, das wäre so eine klassische Figur, dass die Tiere aufgrund ihrer Instinktgebundenheit schon wissen, was zu tun ist, wohingegen der Mensch dieses durch Kultur ersetzen muss. Und also das Kind erlebt sich als ein Mangelwesen und dieses erste Bild, dieses Ich-Ideal oder Ideal-Ich, das ist immer so ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten, gibt einem die Vorstellung, was so etwas wie eine Ganzheit sozusagen sein kann. Und dem versuche ich mich sozusagen anzunähern. Und dann, genau wie du gesagt hast, ist da immer dieses Problem, dann ist diese Ganzheit im Spiegel verknüpft sich dann mit gesellschaftlichen Idealen. Ich will groß sein, ich will toll sein, ich will wie der Superheld sein und so weiter und so fort. Und natürlich stellt man dann irgendwann fest, dass man diesem Ideal nicht entspricht, und das ist, gibt dann so eine Spannung, die sozusagen da entsprechend wieder dabei ist.
Genau, und diese Dynamik zwischen den beiden Ichs, das ist halt dann auch im Erwachsenenalter immer noch zu sehen oder auf Social Media oder irgendwas, das ist ja auch ein ganz großer Spiegel im Zweifelsfall.
Genau, ne, und das ist dabei. Dabei würde ich das auch, also auf der einen Seite sind das zwei Aspekte, aber es ist natürlich immer das gleiche Ideal, ne? Also, ne, das hat, das Ich hat sozusagen diese beiden Dimensionen, dass es auf der einen Seite eben von gesellschaftlichen Vorstellungen und so weiter geprägt wird, Social Media, Filme und so, die sich in diese Ideale reinschreiben, und dann natürlich diese Vorstellung, die dann dort entsprechend sich dabei verknüpft. Und dann ist natürlich das ganze Problem, das Ganze ist auch noch unbewusst.
Ja.
Oder zumindest großteilig unbewusst, ne? Das, wobei ich da auch immer sagen würde, unbewusst heißt hier nicht so sehr, dass man nicht darüber reden kann, sondern dass es in seiner Wirkungsmächtigkeit, wieso ist das so wirke, ne? Das wird häufig sozusagen, kann man schlecht fassen oder sowas in die Richtung.
Ja, aber auch die Sprache, die verwendet wird, die ist ja auch ganz oft dann unbewusst.
Ja.
Und dann ist ja auch dieses Symbolisieren, dass man halt irgendwelche Metaphern benutzt, um halt quasi auszudrücken, was einen beschäftigt, weil das so einfacher ist.
Genau. Und vielleicht noch eine Sache, weil da müssen wir jetzt über die Sprache eingehen. Also bei Lacan ist es zumindest auch sagen wir mal Mitte der 1950er Jahre ist sozusagen das Symbolische immer der positive Begriff. Auch ein bisschen vorsichtig, aber von der Tendenz her. Und das Imaginäre hat sozusagen dieses Problem, dass es tendenziell so totalisierend wirkt. Also wenn ich jemanden nur auf mein Bild von dem, was ich, also ne, machen wir das jetzt konkret, ich würde dich auf das Bild reduzieren, was ich von dir habe, dann ist das auf der einen Seite sehr schön, weil du natürlich genau dem entsprichst, wie sozusagen das wäre, der optimale Student. Und wenn du dann aber ein bisschen was Negatives machst, dann würde das quasi sozusagen, würde diese Liebe in Hass umschlagen. Und deswegen ist diese Dimension des Bildes bei Lacan, er nennt das immer den kleinen Anderen. Der kleine Andere ist eben kein Anderer, sondern ist so dieses, was ich mir von dir vorstelle, sozusagen meine Ideale, die ich auf dich projiziere. Und das ist auch gleichzeitig das, was zu Aggression, Gewalt führen kann, wenn jemand sich sozusagen meinen Idealen sozusagen nicht fügen will oder sowas. Genau, und du hast jetzt schon angedeutet, der Übergang wäre dann, dass man sagt, eine Möglichkeit, mit solchen verfestigten Identifikationen umzugehen, wäre dann die Sprache, beziehungsweise Sprache ist immer schwierig, es ist symbolisieren, weil in der Sprache schon diese Trias auch wieder drin ist. Genau, was hat es damit auf sich?
Genau, da ist es halt so, dass man teilweise, wenn man irgendwelche Erfahrungen hat, und nicht genau weiß, wie man die ausdrücken soll, dann oft zu Metaphern greift, um halt symbolisch diesen Vorgang irgendwie zu beschreiben, weil man das am ehesten greifen kann und dann so das halt versprachlicht, aber das halt auch oft unbewusst passiert.
Und was würdest du sagen, was ist die Funktion, was kann dieses symbolisieren? Oder ganz platt, was macht es, wenn man über etwas redet?
Das ist jetzt zum Beispiel auch in dem Interview, wird das später gesagt, dass das Symbolisieren halt super wichtig ist, damit das halt einmal feststeht, damit man das einmal diesen Gedanken ausformuliert, nicht nur im Kopf hat, sondern auch ausspricht, dass es halt dann erstmal da draußen in der Welt ist und zweitens dann halt auch, um Verständnis dafür zu schaffen, was man dann halt auch gesagt hat.
Genau, also das sind auf jeden Fall wichtige Aspekte. Ich würde dann noch dazu betonen, also es gibt in der Rede von Rom, das ist so eine Rede, die hat er, also ein Vortrag, die in Rom gemacht hat, wo ich finde, wo das so diese Bedeutung der Sprache oder des vollen Sprechens, finde ich, am deutlichsten rausgearbeitet ist. Und da sagt er, das Unbewusste, er vergleicht das zum Beispiel mit einem Buch, in dem bestimmte Seiten geschwärzt sind, wo zum Beispiel in der Familienchronik, in dem, was zum Beispiel in der Familie über einen erzählt wird, bestimmte Bereiche sozusagen nicht besprochen werden dürfen. Ne? Die sind also quasi geschwärzt oder die sind quasi so raus. Und die Funktion des Symbolisierens wäre, solche Schambesetzten mit Angst, mit Selbstzweifeln, versetzte Aspekte, die normalerweise verdrängt werden, die man normalerweise nicht in die eigene Sache, in die sozusagen Erzählung über sich selber integrieren kann, dass man im Symbolisieren die sich darauf bezieht und damit diese Wirkungsmächtigkeit einer imaginären Konstruktion auflöst. Und das ist quasi sozusagen der Magic Trick, der sozusagen da dabei ist. Und wieso macht Lacan das? Er versucht ja zu sagen, wieso wirkt die Psychoanalyse? Und hier würde man sagen, und in der Psychoanalyse redet man ja nur. Und das Entscheidende ist, dass durch das Reden solche verfestigten Vorstellungen davon, wie ich denn bin, ich bin der schlimmste Mensch der Welt oder sowas, bilde ich mir ein. Und in dem Moment, wo ich das symbolisiere, jemand anders erzähle, löst sich diese Imagination sozusagen auf. Genau. Und jetzt hattest du noch sozusagen Metaphern und so weiter. Willst du da noch? Hattest du jetzt kurz angedeutet?
Ja, ich hatte noch gelesen, dass es. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Versuch mal zu umschreiben, dann sage ich dir das Wort.
Ich hatte es auch in meiner Hausarbeit geschrieben. Signifikat und Signifikant genau, hatten wir. Genau, da war es eine, das Signifikat war das, was bezeichnet, was es eigentlich bezeichnet. Und das Signifikant ist dann das, was es für dich bedeutet. Und da gibt es halt auch immer Unterschiede in der Sprache und bei Wörtern, wie die konnotiert sind und alles Mögliche. Und deswegen ist halt Sprache auch immer sehr unbewusst bei einer Person. Und das ist halt bei Metaphern halt auch ganz oft so. Ich glaube, wir hatten im Seminar zum Beispiel ein Interview, wo jemand das Verhältnis mit seinem Vater als Katz-und-Maus-Spiel irgendwie bezeichnet hat. Und das ist wahrscheinlich für ihn einfach schwer gewesen zu beschreiben, wie dieses Verhältnis mit seinem Vater war. Und durch diese Metapher ist es einfacher, so eine Dynamik zu beschreiben im Zweifelsfall.
Genau. Und vielleicht da auch nochmal so zwei, drei Sätze. Also ganz grundlegend geht der Lacan der 1950er Jahre bei Claude Lévi-Strauss oder Strüss oder wie man den auch ausspricht, davon aus, dass so bestimmte gesellschaftliche Konstruktionen, bestimmte Regeln, Strukturen, dass die unbewusst sind. Und Lacan sagt, dass die Sprache als Struktur unbewusst ist. Und das heißt jetzt nicht, dass natürlich einzelne Wörter sind mir bewusst, aber zum Beispiel, dass Sprache über sowas wie Differenzen funktionieren. Also ich mache das immer an dem Beispiel jenseits von Gut und Böse oder jenseits von Gut und Schlecht. Und dann ist Gut, Böse oder Schlecht, was sozusagen das Gut ist, ist immer nur in Differenz zu Schlecht oder Böse zu sehen. Also wenn ich sage, das ist ein guter Podcast oder es ist ein schlechter Podcast oder ein böser Podcast und dann sag, nee, das ist ein guter Podcast, dann ist das jeweils eine etwas unterschiedliche Bedeutung, was dabei ist. Und diese Struktur der Sprache, die ist sozusagen einem unbewusst zunächst. Und dann gibt es nach Lacan so zwei Bewegungen, die da drin sind. Das eine ist so das metonymische Gleiten. Das ist das, was wir jetzt hier sozusagen auch so ein bisschen praktizieren. Immer so dieser Versuch, immer, wenn wir noch mehr darüber reden, wenn wir noch einen Satz anhängen, wenn wir noch mal uns weiter bewegen, dass wir dann irgendwann zum Ende kommen. Und das ist logischerweise nicht so. Und Lacan inszeniert das auch. Seine ganzen Texte sind ja auch so, ne? Hast ja auch mal reingehört, ja. dass man da eben nie zu so einem Ende kommt. Und das wäre so eine Bewegung des Begehrens, die es sozusagen immer weiter ist. Und dann wäre so die Metapher, wo sich verschiedene Bereiche so zusammenschießen und wo man so momenthaft in Metaphern sowas wie eine gewisse, er wird das dann nennen, so ein Stepppunkt, wo man bestimmte Bedeutung sozusagen vernähen kann, die da entsprechend sozusagen drin sind. Und da wäre dann eben die Bedeutung, dass in solchen Momenten sich das Subjekt in diesen Metaphern quasi manifestieren kann. Das ist wie so ein Kristallisationspunkt oder sowas, an dem das ist. Und das macht das Subjekt sozusagen da entsprechend so weit. So, jetzt haben wir alles geklärt, oder?
Ja, ich glaube, die Grundsätze haben wir durch.
Genau, also nochmal ganz kurz, ne? Symbolisieren, imaginieren, ne, dieses Imaginäre als das, was einen tendenziell auf bestimmte Bedeutungen sozusagen festlegt, wobei man auch andere Imaginationen entwickeln kann, da kann es auch eine Verschiebung geben, das Symbolisieren als die Öffnung, die da sozusagen dabei ist. So, und jetzt die große Frage, ne, die 100.000-Dollar-Frage, die Anwendung. Wo findest du das in dem Interview? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal das Interview so durch und dann gucken wir in den einzelnen Punkten da sozusagen rein.
Ja, genau.
Also wer ist Anna?
Genau, Anna ist eine junge Frau und das Interview startet halt schon ziemlich deep direkt, weil sie erzählt sofort, ich glaube, einer der ersten Sätze war, ja, ich bin eigentlich schon behütet aufgewachsen, aber eigentlich auch nicht behütet. Dann erzählt sie direkt von den Depressionen ihrer Mutter und von ihrer Oma und dass sie beide schon mehrere Suizidversuche hatten, was ihr schon von klein auf sehr bewusst war. Und sie sagt dann halt selber, dass sie auch ihre ersten suizidalen Gedanken und Depressionen mit dem Alter von 5 Jahren schon hatte. Und sich auch nie wirklich in der Familie angenommen oder geliebt gefühlt hat, weil ihr als Kind schon gesagt hat, dass sie kein Wunschkind war. Sie hatte 2 Schwestern, die von den Eltern gewollt waren und sie war anscheinend das einzige Kind, was kein Wunschkind war und fühlt sich da halt nicht wirklich angekommen in der Familie, was dann halt auch auf die Depression oder so dann zurückkommt. Dann erzählt sie, dass ihr Vater eigentlich immer Jungen haben wollte, sie aber mit 2 Schwestern noch das 3. Mädchen war. Sie hatte dann aber so eine Jungenphase, wo sie denkt, dass der Vater sie vielleicht auch ein bisschen reingepusht hat, wo sie sich ein bisschen mehr als Junge gefühlt hat. Und dann erzählt sie halt von einer Klassenfahrt, auf der sie war. Und als sie zurückgekommen ist, hat sie halt festgestellt, anhand ihrer sekundären Geschlechtsmale, dass sie sich halt nicht mehr als Kind fühlt, sondern schon als Teenie-Frau bezeichnet sie in dem Interview. Sie hat sich dann mehr mit den älteren Schülerinnen identifizieren können, die schon ein bisschen älter waren, denen schon gewachsen sind, als mögliche. Und sie hat eigentlich ihre Schulkameraden, die im gleichen Alter waren, dann eher als Kinder gesehen und sich halt schon als Teenie-Frau. Genau. Da ist, finde ich, halt schon so der erste Punkt, wo ich drauf eingegangen bin, weil dann hat man ja auch quasi diesen Spiegel von der Gesellschaft, von den älteren Klassen und den von ihren Mitschülern und dann kann sie sich halt woanders identifizieren. Genau.
Genau, nee, mach mal kurz, bleib mal dabei. Wenn du jetzt sagst, eine Metapher, ne, Teenie-Frau, ne, was ja auch so ein Widerspruch in sich irgendwie schon in der Wortwahl ist. Welche Bedeutung ist da im Symbolischen und Imaginären jeweils zu sehen?
Also, wenn sie halt ihre Mitschüler als Kinder bezeichnet und sich selbst als Teenie-Frau, dann fühlt sie sich halt schon mehr oder weniger erwachsen. Ne? Also es ist halt einfach schon diese Diskrepanz vom Alter und halt auch generell vom Körper mit ihrem Busen, der dann schon gewachsen ist und alles Mögliche.
Genau, ne? Und also hier ist natürlich eine der ganz wichtigen Geschichten, die sozusagen dabei ist, ist diese Identifikation mit dem eigenen Geschlecht, ne, was sozusagen dabei ist. Und ne, da ist ja genau diese Sache, und das finde ich, ist ja, das hatten wir diesen, mit diesem Jour und Moi, mit diesen beiden Dimensionen, dass da natürlich eine gewisse Vorstellung von Weiblichkeit in diese gesamte Wahrnehmung dabei sind. Und da ist es ja auch ganz, wahrscheinlich ganz platt, also sie wird das ja am Spiegel wahrgenommen haben. Und da genau, wie geht man damit um? Inwiefern kann man sich damit sozusagen identifizieren vor dem Hintergrund, sodass hier das dabei ist? Und ich finde, ich habe ja auch viel Butler in dem Podcast gemacht. Ich finde, hier sieht man auch sehr schön, wie sich diese, schön heißt immer in dem Kontext sozusagen, sehr deutlich, wie diese Zuschreibung einer gesellschaftlichen Art auch sich mit Machtverhältnissen, mit Gendervorstellungen und so weiter verknüpfen, die so dabei sind. Ich würde gerne noch eine Sache dazu sagen, weil das auch dieser erste Teil, hattest du ja auch dabei gesagt, da war ja der Spiegel eher sozusagen von der Familie herkommend. Ne? Und da ist ja auch dieses Ding, vielleicht gab es einen gewissen Wunsch, muss man, ist halt immer auch schwierig, sowas zu rekonstruieren, aber es ist jetzt erstmal plausibel zu sagen, eigentlich hätten wir lieber einen Jungen gehabt. Und da ist natürlich in der Familiengeschichte dann etwas, was sozusagen da nicht thematisiert werden kann oder sozusagen problematisch ist, ein Wunsch, der da nicht sozusagen dabei ist und der ihr zumindest die Probleme aufmacht, für sich sozusagen sich in dieser Geschichte, in diesem Familienroman quasi zu situieren. Und das sicherlich auch ein Teil ist, der eine gewisse Vulnerabilität, eine gewisse Anfälligkeit gegenüber solchen später dann kommenden gesellschaftlichen Zuschreibungen dabei ist, wenn man in der Familie schon nie so richtig am Platz ist, also hundertprozentig ist es man wahrscheinlich nie, aber zumindest teilweise, dann wird das natürlich später in anderen Sachen umso schwieriger.
Ja, genau. Den Eindruck hatte ich auf jeden Fall bei dem Interview auch, dass sie das Gefühl so hatte. Deswegen glaubt sie ja auch von ihrem Vater in diese jungen Rolle reingedrängt geworden zu sein und da selber dann auch halt erst auf dieser Klassenfahrt da ausgebrochen dann ist aus dieser Rolle. Da sie sich ja dann eher an den älteren Leuten orientiert hat und sich auch da so gefunden hat, ist sie dann halt auch schon mit 11 Jahren auf ihre ersten Hausparty gegangen, wie sie gemeint hat. Dann hat sie mit 12 halt angefangen zu trinken oder zum ersten Mal halt Alkohol konsumiert. Und ab 14 sagt sie halt selber, dass sie ihre Wochenenden eigentlich nur noch aus Party und Trinken bestand, aber hauptsächlich auch zum Betäuben. Also das zeigt halt auch, dass sie eigentlich sehr unzufrieden mit ihrem Dasein war oder zumindest nicht im Reinen mit sich selbst, dass sie da den Drang hatte, sich zu betäuben, um das drumherum irgendwie zu verdrängen. Das kommt auch häufiger vor. Dann gibt es einen relativ großen Sprung, dann springen wir nämlich direkt zu dem Alter von 22 Jahren. Da hat sie zum ersten Mal dann Kokain ausprobiert mit einer Freundin aus Neugier. Und da widerspricht sie sich auch ein bisschen, weil sie sagt von Anfang an eigentlich, dass sie schon immer geglaubt hat, ein hohes Suchtpotenzial zu haben, da die Mutter und Oma tablettenabhängig sind. Und deswegen hat sie halt auch gesagt, dass sie bis zu dem Punkt komplett die Finger gelassen hat von anderweitigen Drogen außer Alkohol. Sagt dann halt aber, dass sie aus Interesse mit einer Freundin irgendwie sich was besorgt haben, um dann zu schauen, wie es ist, um das in einem mehr oder weniger geschützten Rahmen ausprobieren zu können. Dann hat sie halt angefangen zu arbeiten in den Nachtschichten, was dann halt immer auch sehr belastend war. Vor allem hatte sie einen Freund, mit dem sie eine Fernbeziehung geführt hat, von dem sie halt sagt, dass es da immer zu emotionaler Erpressung kam, dass er sich gesagt hatte, er würde sich von ihr trennen, wenn sie nicht das und das machen würde und sie ihren Beruf einschränken wollen würde und so weiter. Hat sie dann halt in der Zeit dann häufiger angefangen, Kokain zu konsumieren, um da halt auch wieder sich zu betäuben nach eigenen Angaben oder halt so ein bisschen alles Mögliche zu verdrängen, womit sie gerade nicht klarkommt.
Genau, ne? Und da ist so emotionale Erpressung vom Feinsten, nennt sie das.
Ja, genau.
Ne? Da ist ja auch so eine sprachliche Figur, in der sie das wieder versucht, sozusagen da rein machen. Und auch hier könnte man, also muss man mit solchen Deutungen, muss man immer sehr vorsichtig sein. Eine mögliche Deutung wäre auch hier wieder, dass das Problem ist, dass irgendwie da die Identifikationsangebote sehr problematisch sozusagen sind und dass sie da eine gewisse Verletzlichkeit, auch so ein Schielen auf die Position des anderen sozusagen sehr stark ist. Und wenn ich natürlich immer darauf gucke, was möchte der andere für mich, wenn ich mich quasi nur als Spiegel des anderen sozusagen sehe oder mich im Spiegel des anderen sehe, dann ist natürlich ziemlich schwer, aus diesen Varianten sozusagen rauszukommen. Und eine Möglichkeit, auch wenn ich da jetzt keine Kausalität herstellen würde, wäre natürlich zumindest das zeitweise dann auszustalten. Das wäre dann mit Drogen oder mit in dem Fall jetzt Kokain vielleicht die Möglichkeit, die da sozusagen entsprechend dabei ist.
Ja, in dem Interview sagt sie dann auch, das einzig Gute an der Beziehung war, dass sie ihrem Freund dann irgendwann gestanden hat, dass sie diese Kokainsucht hat und er sie dann auch dazu gedrängt hat, mehr oder weniger, das ihren Eltern zu erzählen. Sie hat sich dann nachher von ihrem Ex-Freund getrennt und ist dann auch erstmal wieder zurück ins Elternhaus und da hat sie gemeint, sagt sie glaube ich wörtlich, dann ist es ruhig um mich geworden, dass sie da erst weniger feiern gegangen ist, halt dann keine Drogen mehr konsumiert hat. Ist dann aber nach einer gewissen Phase halt auch wieder zurück in eine eigene Wohnung gezogen und hatte da nach eigenen Angaben dann eine extreme Sportphase. Sie hat dann gar keinen Alkohol getrunken, weil es zu viele Kalorien hatte. Sie war jeden Tag 10 Kilometer joggen und hat auch in sehr kurzer Zeit wirklich viel an Gewicht verloren und drückt da halt auch nochmal ihr Suchtpotenzial generell aus, nicht nur gegenüber Alkohol oder Kokain, sondern halt generell diese Ruhegefahr.
Vielleicht nur kurz, damit wir da nicht so rübergehen. Das ist ja auch eine ganz typische Geschichte bei so Suchtgeschichten. Was ich eben, wir hatten so, was sind diese Dimensionen, dass irgendwas in der Erzählung keinen Platz findet, dass etwas nicht erzählt werden kann, weil das schamhaft besetzt ist und so weiter. Und ganz offensichtlich war es eben so, dass diese Sucht, Kokainsucht gegenüber den Eltern sozusagen erstmal nicht erzählt werden durfte, also keinen Platz im Symbolischen erstmal gefunden hat und dann natürlich eine gewisse Position dann sozusagen dabei auftaucht. Genau, und dann ist natürlich dieses typische Suchtverlagerung, dann wird das auf andere sozusagen Positionen übertragen. Und da ist natürlich auch so dieser Blick von außen, man wird schlanker und so weiter, was natürlich auch wieder diese Körperlichkeit dann in den Mittelpunkt stellt, ja.
Ja, dann gab es halt einen Wendepunkt, als sie zusammen mit einer Freundin dann wieder in eine WG gezogen ist, hat sie dann wohl jeden Tag wieder angefangen, Wein zu trinken mit der Freundin. Und dann wurde auch wieder konsumiert und erklärt halt so ein bisschen, dass es dann so eine Abwärtsspirale gab ein bisschen, bis halt zu einem sehr herausstechenden Erlebnis, wo sie mit einem Mitarbeiter gefeiert hat, was sehr exzessiv ausgegangen ist, weil sie halt auch ihr Handy verloren hatte und am nächsten Tag nicht arbeiten gehen konnte. Und da hat sie halt wirklich die ganzen Konsequenzen gespürt aus diesem exzessiven Ausleben der Kokainsucht und ist dann halt nochmal zurück zu ihren Eltern gegangen, hat gesagt, ich bin hochgradig kokainsüchtig, hat sie wörtlich gesagt, ist dann halt natürlich wieder zu den Eltern gekommen und erzählt da dann über diesen Film A Good Person, was wir eben schon mal angesprochen hatten. In dem Film geht's halt auch über eine junge Frau, die drogenabhängig ist und da sagt sie halt selber, dass sie von dem Film quasi den Spiegel vorgehalten bekommen hat und total angefangen hat zu weinen und auch nicht mehr aufhören konnte. Ja, und das ist natürlich für sie dann auch ein sehr einprägsames Ereignis gewesen.
Kannst du das auf die zwei Dimensionen beziehen? Symbolisch, imaginär?
Symbolisch, imaginär. Ja gut, sie sieht natürlich halt den Film und erkennt dann halt in der Darstellerin ihre eigenen Probleme.
Und es bietet eine Möglichkeit der Erzählung an. Das wäre sozusagen das Symbolische dabei.
Ach so, okay.
Na, also das heißt, hier hat man plötzlich etwas, ne, vorher ist es vielleicht eben eher was, da möchte ich mir irgendwie nicht drauf reagieren und so weiter, möchte das nicht erzählen, kann mich in diese Geschichte nicht sozusagen verorten. Und in dem Moment, wo ich mich jetzt mit der Protagonistin dieses Filmes sozusagen mental identifiziere, mich an ihre Stelle setze, habe ich natürlich auch eine Möglichkeit der Erzählung meiner eigenen Geschichte. Das ist so wie. Ne? Und damit natürlich auch diese Geschichte, dass sie dann in diesem sich beim Schauen dieses Films quasi ja selber zuschaut. Und das ist eben auch ganz wichtig, deswegen, das macht es auch so schwierig bei Lacan, deswegen kann man die Dinge auch nicht so wirklich auseinanderhalten. Also weil natürlich jede bildliche Vorstellung, jedes Idealentwurf sich meistens in Geschichten zeigt und diese Ideale sozusagen, die Geschichte erst die Ideale sozusagen herstellt. Deswegen haben wir hier diese beiden Dimensionen. Und da könnte man natürlich auch fragen, ob das nicht ein gewisser Anfangspunkt oder so in der Mitte, glaube ich, musst du gleich sagen, wo es im Prozess ist, als sowas, was wir immer als Anstoß, Anlass für so eine Transformation sehen. Wo würdest du sowas sagen? Wo fängt diese Transformation raus aus dieser Sucht quasi an?
Das ist natürlich auch schwierig, aber ich denke, der erste Moment, wo man sich eingesteht, dass es ein großes Problem ist, ist tatsächlich der Anfangspunkt für so eine Transformation.
Und wo wäre der jetzt in der Erzählung, wo wir jetzt
so Der sind? Wäre bei mir wahrscheinlich schon früher gewesen,
genau,
als zum ersten Mal ihren Eltern erzählt hat, dass sie das Problem hat.
Genau, ne, und das würde ich auch so sehen, ne, dass dieses erste Mal, ne, das wäre dann ja auch ganz klassisch, ne, das erste Mal sage ich das und habe dann natürlich erstmal nur gegenüber den Eltern, aber vielleicht auch mir gegenüber eine gewisse Möglichkeit, das zu machen. Und dann braucht es jetzt noch einen Prozess weiterer Geschichten, die da sozusagen entsprechend so da rein ziehen, ja?
Ja, also wenn man sich bewusst ist, dass es ein Problem ist, dann kann man ja auch was an dem Verhalten versuchen zu ändern. Aber je einschneidender halt das Problem ist, was passiert ist, desto stärker ist, glaube ich, dann auch der Anreiz, was zu ändern. Mhm. Also als sie das erste Mal zu ihren Eltern gegangen war, war sie nur, weil sie das halt gebeichtet hatte mit der Kokainsucht. Aber jetzt hatte sie ja auch wirklich ein einschneidendes Erlebnis, wo sie dann die Konsequenzen direkt daraus gezogen hat. Ne? Und nachdem sie dann von ihren Eltern wieder zurück war, hat sie ja trotzdem dann über Umwege wieder Kontakt zu Kokain bekommen. Sie hatte eigentlich sich vorgenommen, nicht mehr zu konsumieren, hatte dann aber eine Silvesternacht, wo eine Freundin dann was organisiert hatte, wo sie dann gemeint hat, ja, okay, jetzt ist es ja schon da, hat man wieder angefangen. Und dann hatte sie nachher Kontakt gefunden mit einem ehemaligen Drogendealer. Das war dann die Zeit ganz kurz vor der Therapie, wo es dann angefangen hat, dass sie tagelang durchgehend konsumiert hat. Teilweise auch zu absurden Mengen bis zu 10 Gramm am Tag, bis zu 6 Tage am Stück, wo sie dann angefangen hat, sexuelle Gefälligkeiten gegen ihr Kokain zu tauschen, damit sie irgendwie ihren Konsum finanzieren konnte. Und sie hatte halt auch gemeint, dass das Wichtigste war. Also er war wohl am Anfang super nett und hat sie dann quasi da reingelockt, sagt sie, glaube ich. Aber dann hat sich halt irgendwann gezeigt, dass er ein Choleriker ist und paranoid und alles Mögliche und nach diesen sexuellen Gefälligkeiten gefragt hat. Was dann halt aber in der Erzählung erstmal im Hintergrund steht, weil sie eigentlich hauptsächlich nur konsumieren wollte und betäuben. Sie sagt auch irgendwann, dass sie gehofft hat, dass ihr Körper irgendwann einfach aufgibt oder nachgibt. Und hat dann irgendwann bei einem Notfalltelefon angerufen, wo sie dann aber auch sehr frustrierend erzählt, dass sie erstmal die ganze Zeit niemanden erreichen konnte. Dann konnte sie irgendwie eine Hotline erreichen, wurde gefragt, ob sie das Opfer von sexuellem Missbrauch war. Das hat sie dann erstmal verneint, weil das in dem Moment für sie gar nicht so die primäre Rolle gespielt hat. Und hat dann später erst jemanden gefunden, der ihr dann zugehört hat. Und dann ist sie zu ihrer Tante und zusammen mit ihr dann in die Klinik gefahren. Genau. Und in der Klinik war auch schon die Mutter früher aufgrund ihrer Suizidversuche. Deswegen hatte sie sich so gesträubt, vorher dahin zu gehen, weil sie schon so sehr schlechte Erfahrungen vom Kindesalter an diesen Ort hat. Wurde da aber auch erstmal auf eine andere Station verlegt, damit sie nicht direkt als junge Frau in den Kontakt mit den schwer Drogenabhängigen kommt, worüber sie auch sehr, sehr dankbar ist im Nachgang. Und fängt dann da halt an zu beschreiben, dass sie direkt einen kalten Entzug hatte und wie toll ihre Therapeuten waren und wie viele das geholfen hat, auch andere Leute zu treffen, die in dieser Klinik sind mit dem Entzug. Und sie ist halt auch in zwei verschiedenen Therapiesitzungen, einmal für Alkoholiker und einmal für die Drogensucht. Sie hat halt gemeint, dass es für sie halt selber super, super wichtig ist, darüber zu reden und sich auch einzugestehen, dass sie eine Drogenabhängige ist. Weil sie hat von Anfang an immer gesagt, sie hat als Kind sich vorgestellt, dass das Leute wären, die am Bahnhof rumhängen und sich da irgendwie da konsumieren. Und sie hat sich früher selber nicht als Drogenabhängige verstanden und sieht das halt jetzt anders. Und da sieht man halt auch sehr, sehr stark, dass es halt zu einer Transformation gekommen ist, weil sich da halt natürlich das ganze Selbstbild und dieses ganze Selbst- und Weltverhältnis halt geändert hat.
Genau, und also, ne, wenn wir das jetzt sagen, dann ist das halt so ein Umbruch, ne? Es hat wirklich zu einer kompletten Eskalation, musste es offensichtlich führen. Glücklicherweise ist da nichts so, ja, gut, also ist auf jeden Fall, hat sie das gut verarbeitet oder so in die Richtung und hat dann im Rahmen sozusagen dieser Geschichte, sie war lange, war nicht 6 Monate in der Klinik oder 3 oder sowas?
Ja, die war eine Zeit lang in der Klinik, hatte dann glaube ich aber nochmal einen Rückfall und ist deswegen nochmal in die Klinik gegangen.
Also eine lange Zeit, in der sie aber die Möglichkeit sozusagen hatte, das aufzuarbeiten. Und du hast jetzt so ein bisschen angedeutet, jetzt ist ja die Frage, die für uns sozusagen relevant ist, wir haben irgendwie diesen Veränderungsprozess, ne, der sozusagen dabei ist, haben gesagt, da gibt es verschiedene Stadien. Erstens dieses, ich gestehe mir das selber ein, ich gestehe das anderen ein, die Identifikation über den Film und dann halt in der Klinik. Was würdest du jetzt vor diesem Hintergrund sagen, was sind dabei die Geschichten, die sozusagen ihr das ermöglicht haben, da rauszukommen?
Also sie sagt halt selber, dass sie, als sie in die Klinik gegangen ist, nicht gedacht hätte, dass sie irgendwie nochmal, wie hat sie es formuliert, irgendwie Licht am Ende des Tunnels oder so, irgendeine Lichtmetapher war auf jeden Fall auch dabei. Also sie war, ist eigentlich relativ pessimistisch da reingegangen, hat dann halt aber über den Kontakt zu ihren Therapeuten und Mitpatienten dann halt angefangen, wieder Lust am Leben zu bekommen und hat halt auch, wie sie sagt, von der Kindheit auf relativ viele Sachen wieder aufarbeiten können. Also Beziehungen zu Eltern und alles Mögliche, dass sie da halt auch einfach wieder ein bisschen Zeit hatte zum Reflektieren über die ganzen letzten Jahre. Zu vielen Situationen sagt sie halt auch erst, dass sie jetzt erst im Nachhinein weiß, wie schlecht es ihr zu der Zeit ging, was ihr in dem Moment gar nicht so bewusst war. Und da sieht man natürlich eine starke, starke Entwicklung.
Genau. Und sie sagt, ne, sie benutzt hier das Wort Unterbewusstsein, ne? Da müssen wir natürlich als Freudianer und Lacanianer sagen, das ist das Unbewusste, nicht das Unterbewusste, aber das ist jetzt Wortklauberei. Also es ist sehr deutlich, dass sie sagt, ich habe da bestimmte Sachen auch in meiner Vergangenheit. Sie nennt es auch sexuelle Übergriffe. Müssen wir jetzt nicht einfach nicht weiter reingehen, aber offensichtlich gibt es noch andere Aspekte, die sozusagen eine lange Zeit eben nicht thematisiert, nicht symbolisiert werden konnten, die natürlich durch diese Sucht in gewisser Weise überlagert wurden. Und in dem Moment, wo sie das aufarbeitet, hat sie über das Symbolisieren in der Therapie da mit ihrer eine ganz tolle Therapeutin und das Team findet sie auch gut, die Möglichkeit, das sozusagen zu machen. Das wären für mich so die Aspekte, die es hier ermöglichen, dass sozusagen was dabei ist. Und natürlich ganz wichtig, also gerade in so einem Fall, ne, das, wie gesagt, deswegen mit Lacan und so weiter, also da ist halt auch dieses Medizinische, was dann einfach irgendwie notwendig ist. Ja. Genau. Dann sag du noch mal, was hat dir so die Auseinandersetzung mit dem ganzen Ding, Hausarbeit schreiben, Seminar und so weiter, bis jetzt, bis kurz vor Ende des Podcasts so gebracht? Was hast du für dich da rausgezogen?
Also erstens habe ich natürlich mit Lacan viel mehr beschäftigt als vorher. Also da habe ich viel...
Ja, wahrscheinlich gar nicht, oder?
Ja, also ich war ja auch in dem Seminar dazu.
Nein, ich meine, kanntest... Vor meinem Seminar kanntest du wahrscheinlich Lacan gar nicht, ja?
Vor dem Seminar kannte ich Lacan noch gar nicht. Im Seminar haben wir es natürlich dann besprochen. Da habe ich dann halt so die Grundlagen verstanden. Aber dann erst, als ich die Hausarbeit angefangen habe, habe ich mich halt wirklich erst intensiver damit beschäftigt, um zu verstehen, was der eigentlich... gemeint hat mit dieser Theorie.
Sag mal zwei, wie war das, auf Lacan zu treffen im ersten Semester?
Im ersten Semester?
Warst du doch, oder nicht?
Ja, also relativ fresh, genau, ja, genau. Ich weiß nicht genau, worauf du gerade hinaus willst.
Nee, ich wollte einfach nur wissen, wie ist es so relativ zu Anfang des Studiums mit einem doch nicht ganz so leichten Autor wie Lacan konfrontiert zu sein?
Ich war am Anfang ein bisschen erschlagen über die Größe der Texte und ich habe ja früher auch was Naturwissenschaftliches studiert. Da ist es deutlich einfacher. Okay, ja. Die Naturwissenschaftler, die kommen sehr schnell zum Punkt. Oder ja, du hast irgendwo ein Skript, wo du weißt, wo du schauen musst. Und das war bei so einem Autor dann doch ein bisschen schwieriger, den Anfang zu finden, nicht mal das Ende. Ja. Aber nach einer Zeit konnte man sich dann doch irgendwie ganz gut reinlesen. Aber es hat auf jeden Fall ein bisschen länger gebraucht, um in die Literatur zu kommen, als ich das von vornherein erwartet habe. Ja.
Genau, also Lacan ist berühmt berüchtigt dafür, dass die Art und Weise, wie er schreibt, wie er darüber redet, sehr schwierig ist. Wir haben das ja schon so ein bisschen so angedeutet mit diesem Begriff der Metonymie. Seine Art des Redens hängt mit seiner Theorie zusammen. Das ist also das sozusagen, das, was er ja möchte, wäre sowas, das freie Symbolisieren, was eben einfach immer weitergeht, was auf ein nie stillbares Begehren hinausläuft. Und wenn er jetzt sagt, ich mache das einen Satz und dann habe ich es hingeschrieben, dann wird er ja damit sich quasi selber torpedieren. Und das macht es in vielen Fällen auch schwierig, da sozusagen reinzukommen. Und jetzt auf inhaltlicher Ebene, also jetzt nicht von der Theorie her, sondern eher von der Empirie gesehen.
Es war sehr interessant. Also ich finde generell, wir waren ja in einer Gruppe von 5 Leuten und wir hatten drüber gesprochen, was wir als Thema nehmen wollten. Wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir Suchtverhalten total interessant finden, weil man da natürlich auch immer einen transformatorischen Prozess feststellen kann.
Also zumindest, wenn die Leute irgendwie schaffen, damit aufzuhören, ja?
Ja, wenn die Leute im Entzug waren. Ne? Also wir waren ja, haben ja extra hier eine Organisation angesprochen, wo die Leute schon in Therapie waren. So, dann weiß man natürlich, dass da eine Transformation stattgefunden hat. Das war das eine Ding. Anderes war, Alkohol ist ja in der Gesellschaft schon sehr weit verbreitet und ja auch ist nicht so verteufelt. Und das ist bei einer Drogensucht nochmal anders. Ne? Und deswegen fand ich, war es ein sehr interessantes Thema, sich da mit der Materie dann mal auseinanderzusetzen.
Genau, ne? Also ich habe im Seminar auch eine Reihe von Personen, die Alkoholsucht haben, und dann ist das hier nochmal eine Sache. Ich finde, man sieht ja aber auch sehr schön, wie solche Suchtstrukturen sich einfach irgendwie die Substanz oder dann teilweise eben nicht Substanz irgendwie suchen. Ne? Also dann kann es auch in Sportsucht umschlagen oder sonst irgendwas. Das ist natürlich immer mal deutlich besser, ne, weil gesünder. Aber natürlich dieses Suchtpotenzial ist da sozusagen auf jeden Fall dann da. Ja, sehr gut. Hast du eine Sache, das ist, glaube ich, hier im Interview nicht so einfach. Was geht denn mit Lacan nicht?
Was geht denn mit Lacan nicht?
Genau.
Gute Frage. So Neuheitserfahrung oder so sind, glaube ich, ein bisschen schwierig mit Lacan.
Neuheitserfahrung?
Oder nicht?
Nö, das würde ich jetzt nicht sehen. Also ich kann das nochmal sozusagen so auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, was ich gerade so zusammen mit Herrn Zirfers und so teilweise mache. Also Zirfers hat immer so eine Trias aus Emotion, Praxis und Theorie. Also Mensch ist ein emotionales Wesen, soziales Wesen und Wesen, was ein Verständnis von sich selber sozusagen entwickelt. Und was ich bei Lacan gibt es auch eine Trias, symbolisch imaginär real, aber die liegt sozusagen nochmal anders. Und was ich bei dem Aspekt, bei dieser anderen Trias, da aus der pädagogischen Anthropologie spannend finde, wäre nochmal die Betonung des von sowas wie Praxisgeschichten, die sozusagen dabei sind. Okay. Und ich finde, das ist auch logischerweise bei Lacan so ein bisschen so das Problem, weil der als Psychoanalytiker eben reden und ein bisschen imaginieren und fantasieren und ein bisschen Tagträume. Also sowas wie Praxis ist natürlich wenig thematisiert.
Ja.
Na, und das wird in deinem oder eurem Interview ganz wenig thematisiert, aber es geht natürlich auch dann um einfach so ganz, ganz alltägliche Sachen. Wie fange ich wieder an, nach so einer Sache meinen Alltag zu strukturieren? Welche praktischen Sachen sind dabei? Wie organisiere ich die Sachen? Und das, finde ich, wäre sozusagen nochmal so ein Ausblick, der dabei ist, den ich finde, den man mit Lacan wenig thematisieren kann. Und das, finde ich, ist nochmal eine Sache. Aber das finde ich bei eurem Interview jetzt auch nicht so prägnant. Das ist bei anderen Interviews sehr viel stärker, das dabei ist. Und es liegt wahrscheinlich auch im Zeitpunkt. Also wenn man dann eine lange Zeit nach dem Klinikaufenthalt, dann werden natürlich diese Sachen einfach viel wichtiger, oder nicht viel wichtiger, werden diese Sachen immer wichtiger, was sozusagen dabei ist. Also das wäre nochmal so ein Ausblick, praxeologische Sachen, mit wem man das sozusagen thematisieren könnte vor dem Hintergrund. Genau, jetzt hast du noch eine Idee, was noch alles möglich wäre. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch, fand es sehr spannend. Vielleicht haben wir auch im Gespräch so ein bisschen Lacan-mäßig uns in ein Gleiten der Signifikanten begeben. In diesem Sinne wünsche ich allen ZuhörerInnen eine schöne Zeit und macht's gut.
Tschüss.